Das war die Hochzeit des FC Hollywood. Jeder wollte der Platzhirsch sein, wenn du zwei Meisterschaften verspielst, weil du einfach ein unfassbar zerstrittener Haufen bist, obwohl du individuell die beste Mannschaft bist, aber als Team überhaupt nicht funktioniert, weil ein Hauen und Stechen innerhalb der Truppe ist, dass ich gesagt habe, ich muss raus aus diesem Irrenhaus. Diese ganzen Superstars, die wollten ja immer nur dann reden, wenn es gut gelaufen ist. Lothar, mit Abstand der beste Fußballer, den ich je gesehen habe. Aber auch ein schwieriger Charakter. Und den hat er zu Hause gelassen. Jetzt sind natürlich andere Spieler aufgeblüht. Da hat es irgendwann eine Dynamik angenommen, die dann nimmer aufzuhalten war. Du, Markus, muss mit dir reden. Dein Bruder ist gestorben. Und dann bei der Beerdigung, da hat sie mich halt dann umgehauen. Da bin ich ohnmächtig geworden. Irgendwann ist mir dann gesagt, dass er depressiv war. Ja, und das wusste ich eben nicht. Und ich hatte sehr lange eine sehr große Wut auf meinen Bruder, weil ich nie mit dem Tod in Berührung kam und total überfordert war mit der Situation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier einmal die Woche mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Europameister und Bayern-Legende Markus Babbel. Markus war in den 90ern, also zur Hochzeit des FC Hollywood beim Rekordmeister und hat damit so Kandidaten wie Lothar Matthäus und Mario Basler die wildesten Geschichten erlebt. Und, das muss man natürlich auch sagen, das vergisst man ganz oft, er gehört zur letzten Generation, die einen deutschen EM-Titel geholt hat. Markus hat eine unglaublich sympathische Art, blickt wahnsinnig reflektiert in die Vergangenheit und hat gefühlt schon so viel erlebt, dass ihn absolut gar nichts mehr aus der Bahn werfen kann. Ich glaube, wir können uns von dieser Gelassenheit alle eine Scheibe abschneiden. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Für euch ist es kostenlos, uns hilft es wahnsinnig bei unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Markus Babbel. Wenn du einmal auf dich selber schaust, im Jahr 1996, 23 Jahre alt, frisch gebackener Europameister, was siehst du da für einen Typen?
Einen sehr glücklichen Typen, ja. Es war natürlich großartig, dass ich da A, mit dabei sein durfte. Vor allem die Art und Weise, wie ich mit dabei sein durfte, war natürlich für mich großartig, weil ich ja maßgeblich mitbeteiligt war, den Titel zu gewinnen. Und es ist dann schon nochmal was anderes, wenn du da wirklich deinen Schweiß vergießt und deine Körner lässt, wie wenn du halt nur draußen sitzt und zwar Teil der Mannschaft bist, ja, aber eigentlich nichts wirklich dazu geleistet hast.
Also wenn wir in die Rückschau gehen, dann sehen wir einen Glückspilz in erster Linie, der mit dabei sein darf und dann noch sehr, sehr viel erreicht. Da gehen wir natürlich auch gleich noch drauf ein. Wenn du aber heute Morgen zum Beispiel in den Spiegel schaust, was siehst du dann für einen Typen?
Also ich habe das große Glück, dass ich ein sehr zufriedener Mensch bin. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich materielle Dinge da in den Vordergrund stelle. Ganz im Gegenteil. Das ist für mich ehrlich gesagt nichts mehr wichtig oder nicht mehr wichtig. Klar, ich habe ein tolles Haus, aber viel wichtiger, was für mich mittlerweile zählt, ist, ich habe A, eine tolle Familie. Ich habe viele gute Leute am Start, die mir persönlich wahnsinnig viel Spaß bringen und mir so eine innere Genugtuung bringen, dass ich wirklich das große Glück habe, ein sehr glücklicher Mensch zu sein.
Ich finde diese innere Genugtuung, die merkt man dir total an, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen, also so, dass es für einen ersten Eindruck zumindest reicht. Und das ist mir bei unserem ersten Aufeinandertreffen total aufgefallen, weil in diesem ganzen Fußball-Show-Zirkus, der so auch sehr Testosteron geladen ist oft und jeder streitet darum, wer kann noch mehr reden und so, da hast du auf mich wirklich, du warst so eine Insel der Gelassenheit für mich und hast so ganz differenziert geschaut, mag ich mich da jetzt mit reinstürzen? Wenn ja, dann bist du dabei. Wenn nicht, dann du, ich lehne mich mal zurück und mach's ganz entspannt. Woher kommt diese Gelassenheit bei dir?
Ach, die hatte ich eigentlich schon immer, die bayerische Bierruhe. Ich bin so erzogen worden, eben auch mal vielleicht nichts zu sagen oder anderen Leuten einfach den Vortritt zu lassen, ohne dass man das Gefühl hat, dass ich deswegen weniger wert bin oder weniger gesehen werde. Das hatte ich eigentlich schon immer. Ich hatte mal so eine Zwischenphase, da war ich anders drauf, da war ich ein Depp. Da war ich ein Idiot. Ja, da war ich nicht mehr in meinem Gleichgewicht. Das war nach der Krankheit. Dann kam meine Trennung von meiner ersten Frau noch mit hinzu, die Kinder weg. Ich war dann allein in England drüben und das hat dann in meinem Kopf was verursacht, dass ich einfach nicht mehr ich selber war, sondern meinte dann eben, den dicken Max spielen zu müssen. Und also wirklich wie so ein Prolet bin ich da rumgelaufen und das habe ich eine Zeit lang vielleicht auch gebraucht, ja, mag sein. Das gehört ja auch zu einer Entwicklung. eines Menschen mit dazu, dass da nicht immer alles gerade läuft, sondern diese Entwicklung habe ich mitgenommen und kann im Nachhinein drüber sehr gut reden, weil ich mich selber da nicht wiedererkenne und Gott sei Dank habe ich es wieder geschafft, normal zu werden, so wie ich früher eben auch war. Mit dieser Erfahrung natürlich auch, das hilft natürlich auch, logisch, für das, dass ich jetzt einfach sage, ich bleibe positiv, weil ich versuche, die Dinge zu ändern, die ich kann. Im Moment steht Gott sei Dank nichts an. Das, was ich nicht ändern kann, regt mich nicht auf, weil was soll ich mich aufregen, wenn ich es nicht ändern kann? Also muss ich eine gewisse Gelassenheit versuchen, an den Tag zu legen. Und da hilft natürlich dann so eine Grundeinstellung natürlich schon.
Also ich glaube, Menschen, die ihre eigene Biografie anschauen und in der Rückschau sagen, nee, weil bei mir war eigentlich immer alles top und nicht so Phasen haben, in der sie auch mal ein bisschen im Unrein mit sich waren, also da würden bei mir alle Alarmglocken angehen. Ich glaube, das hat jeder von uns gehabt und das ist auch wirklich völlig in Ordnung. Du hast angesprochen, wie du und dein Bruder, wie ihr erzogen wurdet. Lass uns da mal gerne zurückgehen, weil so lernt man natürlich auch sehr viel mehr nochmal über einen Menschen kennen, wenn man ein bisschen in die Kindheit schaut. Was waren so die Werte, die euch eure Eltern mitgegeben haben, die denen wichtig waren?
Ja, grüß Gott, auf Wiederschauen, bitteschön, Dankeschön.
Kann heute viele nicht mehr, ne?
Ja, also das habe ich meinen Kindern auch eingeprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich immer gesagt habe, das kostet nichts. Und du wirst auffallen, ja, weil das eben, wie du richtig sagst, es können viele nicht mehr. Und das versuche ich eben beizubehalten, egal wo ich bin, wo ich reinkomme, grüß Gott zu sagen, bitteschön, Dankeschön. Und wie gesagt, da fällt dir kein Zacken aus der Krone und das hat eine hohe Wirkung.
Und es gibt vor allem in unserer Branche so eine Genügsamkeit, dass man dann direkt zum etwas anderen Profi erkoren wird, wo ich mir denke, so, also es braucht ganz, ganz wenig, damit Leute in Redaktionen zum Beispiel sagen, der ist einfach anders drauf. Und dann denke ich mir, naja, der ist einfach nett. Der sagt, wie du es gerade gesagt hast, der sagt halt hallo. Das heißt, also, aber ich habe auf der anderen Seite auch noch niemanden kennengelernt in dieser Branche, der jetzt so ein Arschloch wäre, dass der nicht mal grüßen könnte. Man wird trotzdem sehr, sehr schnell dadurch hochstilisiert. Lass uns einmal, weil ich weiß, dass du, also es ist ja eigentlich unverkennbar bei dir, dass du ein sehr musikaffiner Mensch bist. Wenn du an deine Kindheit denkst, gibt es da so einen Sound, an den du dich erinnern kannst?
Es gibt verschiedene Sounds, an die ich mich erinnern kann. Zum einen, meine Eltern haben 24/7 Bayern 1 gehört und damals Bayern 1 war nicht so wie heute. Heute ist ja mit 80er, wo mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, bestückt. Damals war es halt Hunter da und der Schlager. Und wenn du das 24/7 hörst, nachdem wir ja anständige Jungs waren, mussten wir aber trotzdem irgendwie rebellieren. Und mein Bruder spielte mir dann irgendwas von Running Wild, werde ich nie vergessen, Holly Johnny Water, glaube ich, hat der Song geheißen. Und da knallt's halt richtig. Also da gehen richtig die Gitarren hoch. Und spätestens, als er dann mit Scorpions kam, Still Loving You, da war es dann um mich geschehen. Da habe ich gesagt, okay, Rock und Metal, das ist meine Sache.
Deine Rebellion.
Das ist meine Rebellion. Und ich liebe genauso die 80er. Mhm. Finde ich auch großartig. Und das hat sich bis heute so beibehalten und habe das große Glück, jetzt eben gerade mit Rock und Metal jetzt gewisse Dinge zu tun, was ich mir nie hätte erträumen lassen können, dass ich da jetzt mittlerweile auflege in diversen Locations. Und das macht mir natürlich eine Riesenfreude, einen Riesenspaß und du tauchst dann wieder da so ein, weil ich war früher extremst musikaffin. Also ich habe wahnsinnig oft, wenn ich ein bisschen Taschengeld hatte, das habe ich in Schallplatten investiert, dann später in CDs investiert. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit in diesen Musikläden dann eben auch verbracht. Und dass das jetzt wieder so hochkommt und dass ich mir wieder gewisse CDs raushole, Schallplatten raushole, wie war das nochmal? Genau, das Lied ist geil, das muss ich mir irgendwie runterladen. Also das ist schon sehr, sehr cool und das ist eigentlich aus einer Rebellion entstanden, weil wir ja so an sich sehr, sehr brav wie Buben und auch zu Hause waren.
Ich habe das Gefühl und ich würde mir auch zu diesen sehr musikaffinen Menschen zählen, dass die ganz anders Musik hören, als es andere Menschen tun. Und entweder ich schieße mir jetzt ins eigene Knie mit dieser Frage und offenbare, dass ich total komisch bin, oder du hast sowas auch, nämlich dieses, dass auf manche Situationen im Alltag, und wie gesagt, ich spreche jetzt nur aus meinem Leben, dass das Hirn quasi so Beats oder einzelne Songs da drüber legt. Wie so, okay, du schaust so skeptisch, nee, du hast das auch überlegt.
Ich höre ja zu.
So dass man einfach, keine Ahnung, man geht die Straße entlang und man sieht irgendwas und auf einmal ist man wie in so einer, aus so einer dritten Perspektive quasi und sieht sich selber zu so einem Beat da entlanglaufen und so. Das
habe ich nicht.
Du hättest doch den perfekten Job dafür gehabt. Ausverkauftes Olympiastadion, du grätscht einen weg und dazu irgendwie Iron Maiden.
Ja, das Lustige ist, vor dem Spiel, also wenn ich mir da Metallica reingeknallt habe oder Iron Maiden oder irgendwas, da habe ich nicht so gut gespielt. Und dann habe ich mir, weil das ist ja schon eine gewisse aggressive Musik,
ja.
und das war für mich, und beim Spiel brauchtest du die Aggressivität, aber zuerst mal brauchte ich den klaren Kopf. Sonst war die Reihenfolge war bei mir falsch. Ja. Ich war aggressiv und dann kam erst der Kopf und das war nicht gut. Und deswegen habe ich irgendwann festgestellt, okay, das lasse ich lieber sein. Und es ist anders wie heutzutage. Bei uns hast du ja eine Stecknadel fallen hören in der Kabine. Es war Totenstille. Weil spätestens, wenn irgendeiner Musik hätte angemacht, der hätte vom Oliver Kahn eine Brätschen bekommen, dass der da quer durch die Dressing rumgeflogen wäre. Also bei uns war absolute Ruhe.
Okay.
Und das Ganze kam erst später. Das kam eigentlich erst so, ja, mit Jürgen Klinsmann, also der kannte das aus England. Der hat es versucht, bei uns in die Kabine hinein zu projizieren. Der ist mit Sang und Klang, ist der damit gescheitert. Keine Chance. Und das habe ich selber dann erst so richtig miterlebt, als ich nach Liverpool gegangen bin. Da war es dann eben Users und das hat mich am Anfang völligst irritiert. Total irritiert, weil entweder war es halt Black Music, Hip-Hop oder irgendwie sowas, was ja null meins war. Oder sie haben dann mal Rocksachen, dann war wieder verkehrte Reihenfolge. Nein, erst Verstand, dann Aggressivität. Also das hat mich total gestört und das war überhaupt nicht meins. Und ich musste dann auch immer rausgehen, weil das hat mich in meiner Fokussierung total irritiert.
Okay, also nachdem ich mich jetzt schon hier die Hosen runtergelassen habe, quasi, wir brauchen jetzt aber schon noch irgendwie einen Titelsong für die perfekte Markus Bubble-Grätsche. Ausverkauftes Olympiastadion. Stell dir das mal vor, von deinem inneren Auge, wenn ihr das gerade hört und ihr könnt gerade die Augen zumachen, macht sie einmal zu und stellt euch vor, Markus Babbel läuft an, grätscht einen im ausverkauften Olympiastadion in München weg. Cleane Grätsche, Slow-Mo, welcher Song läuft?
Master of Puppets. Okay, von Metallica oder For Whom the Bell Tolls.
Okay, kurze Handlungsanweisung, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon Markus spricht, dann jetzt kurz Pause machen, den Song anmachen und dann wieder zurückkommen, weil das gehört zur Grundausstattung dazu.
Oder Highway to Hell von AC/DC. Also da gibt es schon ein paar, wo je nach Stimmung, wo da passen würden. Ja.
Okay, wenn wir mal aber in diesem Bilde bleiben, ja, da mussten ja jetzt aber auch erstmal so die fußballerischen Grundsteine für gelegt werden. Wie hat das Ganze angefangen? Weil du bist ja erstmal, also wie die meisten Jungs, wolltest du wahrscheinlich erstmal Fußballstar werden, als du klein warst, oder? Oder wolltest du was anderes machen?
Nee, das war nie ein Ziel, weil das war für mich so utopisch. Ja, das waren einfach Stars, die man bewundert hat, aber dass man da selber hinkommen kann, das war für mich völlig illusorisch.
Nicht mal im Traum?
Nicht mal im Traum.
Okay.
Nee, keine Chance. Und das Schöne ist, da wo ich aufgewachsen bin, das waren so 6 Sozialbauten in Gilching, wo ich ein bisschen außerhalb von München ist das, so 20 Kilometer außerhalb von München. Da bin ich groß geworden und Sozialbauten, ja, da sind viele Kinder. Und wir hatten das große Glück, wir sind aus der Haustür raus, wir hatten 2 Bolzplätze, wir hatten einen sensationell schönen Spielplatz, wir hatten einen kleinen Wald mit dabei, also ein Paradies für ein Kind. Und da sind wir groß geworden und wie es halt immer geheißen hat, okay, Bruder, nimmst den Kleinen mit. Und so ging es ungefähr jeden und dann waren wir halt draußen und haben halt den ganzen Tag gebolzt. Und wir haben zum Teil, muss man überlegen, wir haben 11 gegen 11 gespielt mit Auswechselspieler, weil so viele Kinder da waren. Und da waren schon viele einfach älter wie ich. Ja. Und da sprechen wir dann schon von 4, 5, 6, 7 Jahren. Die älter waren wie ich und trotzdem durften wir da mitspielen. Mhm. Das war ja schon, das allein war schon Ritterschlag, dass du da mitspielen durftest. Und und da lernst du natürlich wahnsinnig viel. Und irgendwann, weil mein bester Kumpel Thomas, der war schon im Verein, der hat gesagt, Mensch Markus, du könntest ja eigentlich auch in den Verein gehen. So, und dann sind wir dahin und ein Vater hat sich da erbarmt, hat die Truppe da trainiert und dann kam ich halt und dann haben wir am nächsten Tag schon unser erstes Punktspiel. Wir hatten keinen blassen Schimmer, was Abseits ist, was ein Einwurf ist. Wir haben das alles nicht kapiert und haben dann 2-0 auch verloren. Mein erstes Spiel ging gleich in die Hosen. Im nächsten Jahr sind wir dann aufgestiegen. Dann im zweiten Jahr, also meinem dritten dann, haben wir dann das Aufstiegsspiel gegen Bayern München gemacht. Wenn wir das gewonnen hätten, dann wären wir in die höchste Liga aufgestiegen. Das haben wir leider 2-1 verloren, nur aus einem Grund, weil ich so nervös war und nicht das leisten konnte, was ich normalerweise auf dem Platz bekomme, weil ich so beeindruckt war. Die hatten so Patrick-Schuhe an und ich war so fasziniert von diesen Schuhen. Und wenn du so einen Schuh an hast, du musst einfach außergewöhnlich gut sein, weil so eine Pfeife zieht nicht so einen Schuh an. Also ich fand die einfach großartig, aber ich war so gehemmt vor denen, dass ich eben nicht meine Leistung erbringen konnte. Und da habe ich das erste Mal gegen Max Eberl gespielt. Der war schon bei den Bayern. Und daraufhin haben sie dann eben gefragt, ob ich nicht zum Probetraining kommen wollte.
Nachdem du so eine Mistleistung auf den Platz gebracht
hast. Ja, also haben sie im Hallenturnier schon gegeneinander gespielt, haben sie mich schon gesehen. Und da habe ich halt dann relativ gut performt. Und das ist ihnen halt aufgefallen. Dann haben sie mich irgendwann angerufen, ob ich nicht. Bei dem Trainer ist es einfach aufgefallen, hey, da ist einer, der ist nicht so blind. Und dann rief irgendwann Bayern München an bei uns und ob ich zum Probetraining kommen wollen würde. Und dann wollte ich erst nicht, weil wie gesagt, wir hatten ja eine gute Truppe. Aber mein Vater hat dann gesagt, dann bin ich ihm heute noch dankbar, du gehst dahin, du trainierst da 14 Tage mit und wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder heimgehen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Vater das sagt, dann machen wir das. Und dann nach der zweiten Trainingseinheit, bitte bleib da, und du hast dann schon gesehen, wir haben dann so viele Mann-gegen-Mann-Sachen gemacht und der beste Stürmer damals da, der musste gegen mich spielen und der so, oh nee, nicht gegen den. Also so quasi, der ist nicht ganz blind. Und ja, und dann war klar, dass ich zu Bayern gehe, und 14 Tage später hat zum Beispiel 60 angerufen, aber dann war ja dann schon bei den Bayern. Wobei bei den 60er weiß ich nicht, ob ich hingegangen wäre, weil ich war halt kein Blauer. Aber so war das, dass ich dann zum Bayern München kam, und das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung.
Das definitiv nicht. Wie war das in deinem Umfeld? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du kamst jetzt nicht aus den allereinfachsten auf finanziellen Verhältnissen, und dann ist das ja schon eigentlich wie so ein Sprungbrett, oder kann es sein? Hast du das irgendwie, wenn du jetzt drüber nachdenkst, retrospektiv, dass die Leute dann gesehen haben, so ey, Markus ist jetzt bei den Bayern, vielleicht kann das weitergehen, vielleicht kann das was Großes werden, oder war das eher so ein, jetzt schau mal erst einmal, ob das was wird?
Nein, natürlich hat ganz mein Freundeskreis, die hat's alle gefreut, dass ich zu Bayern München gehe, aber für mich war das ja nichtsdestotrotz, ey, ich darf da mitspielen, das finde ich sau cool. Hat mich natürlich auch brutal geprägt, weil ich war ja so ein Landei, und dann kommst du mal in die große Stadt in Anführungszeichen und das 3, 4, 5 Mal in der Woche, und das war für mich natürlich aufregend und habe da so viel gelernt, und am Anfang war meine Mutter noch mit dabei und irgendwann war so, du, ich kann jetzt natürlich nicht zu jedem Training da mitkommen, dann bin ich da alleine rein, ja, und das war selbstständig werden, ja, das war für mich eine tolle Ausbildung, und deswegen liebe ich auch diese Zeit so, weil ich war eher zurückhaltend, schüchtern, und das hat mich natürlich weitergebracht in meiner Charakterbildung, und damals war es ja so, wir waren ja alles nur Münchner und Umgebung, also da kam keiner aus Berlin oder aus Essen oder weiß der Teufel woher, sondern wir waren alles Münchner und Umgebung. Und dann triffst du dich die ersten im Pasing und die nächsten da am Hauptbahnhof und dann spätestens in der Silberhornstraße, und dann kommt schon paar von den 60er, weil das ist ja dieselbe Trambahn, die müssen halt nur eine Station weiterfahren wie wir. Und das war großartig. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, weil, wie gesagt, das hat mich natürlich schon geprägt und einfach auch weitergebracht.
Wie war das, wenn du auf einmal mit den Bayern dann überall unterwegs bist? Dann warst du ja auch noch junger Nationalspieler, ja. Du siehst die ganze Welt damit, und es muss ja ein krasses Kontrastprogramm zu diesen 6 Blöcken, die du vorhin erwähnt hast, in Gilching gewesen sein.
Ja, aber du wächst ja da rein. Also das ist jetzt nicht so, dass ich klar beim ersten Mal, oder besser andersrum. Viele fragen sich, woher kommt dieses Mir sam Mir? Ich habe es in der Jugend gelernt, weil wenn du in der D-Jugend, da sprechen wir von 10- bis 12-Jährigen, wenn du da zum Hallenturnier gegangen bist und die ganze Halle hat dich ausgepfiffen, dann stehst du am Anfang erstmal da und sagst, was ist denn hier los? Ja. Warum pfeifen die? Ja, so was Unsportliches, das gibt's doch nicht. Ja, da ging es jetzt nicht, dass sie mich persönlich, ja, sondern es ging um den Namen FC Bayern, den wollte man halt besiegen. Und im ersten Jahr hatte ich da übelste Probleme, weil ich das überhaupt nicht verstanden hatte. Im zweiten Jahr war es dann so, da habe ich gesagt, so Männer, Ärmel hochkrempeln, denen Idioten zeigen wir's. Ja. So, und so ist es entstanden. Also schlussendlich spielerisch, ja, aber du lernst dann schon eine Mentalität lernen, weil du sagst, ey, Das kann es nicht sein. Also wenn die uns schon auspfeifen, dann sollen sie wenigstens zu Recht uns auspfeifen, ja, weil wir sie schlagen. So, und da lernst du einfach, dass du beim FC Bayern einfach gewinnen musst. Ja, weil wenn die noch Recht bekommen, ja, das kann es nicht sein. Und die ganze Halle, also sprich, da ist ja nicht nur ein Verein, sondern bei so einem Hallenturnier sind ja, weiß der Teufel, 8 Mannschaften, 10 Mannschaften mit dabei. Und trotzdem, die ganze Halle ist gegen dich. Und das lehrt dich dann schon was. Und da lernst du eine Mentalität zu sagen, hey, euch zeigen wir's. Und das ist das Mir sein Mir. Einfach, wir werden nicht gemocht, aber wir zeigen es euch, weil wir die Besten sind.
Wir machen gleich fußballerisch weiter. Davor würde ich aber auf dieser Straße sinnbildlich eine kurze Ausfahrt nehmen, weil ich glaube, wir wollen im Deep Dive ja unsere Gäste besser verstehen und noch näher kennenlernen. Und das war kurz bevor du dann zum Profi geworden bist. Du warst mit der U-Nationalmannschaft, glaube ich, unterwegs. Und dann, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich. Wir haben das davor nicht abgesprochen, denn dann kam auf einmal ein Anruf und es hieß, dein großer Bruder ist tot. Nehmen uns einmal kurz.
Ich glaube, es ist so unvorstellbar. Ich war das erste Mal bei der U17 mit dabei und es ist halt damals, da gab es nicht einen ICE nach Hennef, sondern du musstest mit so einem Bummelzug da von München nach Hennef fahren und da war ich, glaube ich, 6 Stunden unterwegs und kam da an, natürlich völligster Respekt vor dem Ganzen, weil, wie gesagt, ich war ja eher zurückhaltend, schüchterner Typ und bist jetzt da mit wildfremden Spielern zusammen und bist aber einer der Auserwählten. Und dann war ich am Frühstücksbuffet, wollte gerade Frühstück mir aufladen. Dann kam der Bernd Pfaff, das war damals der Teambetreuer bei der U17. Und kam dann, du Markus, komm mal schnell mit, ich muss mit dir reden. Da sind wir in so einen abgeschiedenen Raum gegangen. Oh Scheiße, habe ich irgendwas angestellt oder... Sagt er, du, ich musste eine schlimme Nachricht über dein Bruder ist gestorben. Und dann, okay, sagt er, du, zugekriegt, haben wir schon alles organisiert, pack deine Sachen, fass heim. Sag ich, alles klar, bin ich heimgefahren. Und und als ich daheim ankam, das war halt, die Aussage war Autounfall. Und dann war ich halt daheim und dann, mein Vater war auf der Couch gesessen und ich kam da rein und sage, du, wo ist denn das passiert? Man sagt, naja, da in Weichselbaum. Also es ist so ein kleiner Ort zwischen Gilching und Wessling. Und sage ich, Weichselbaum? Ja, da bei den Bahnschienen. Bei den Bahnschienen, hä? Sag ich, wie kann man sich da rennen? Sag ich, wie kann man da einen Unfall bauen? Sagt er, nee, es war kein Unfall. Der hat sich vom Zug geschmissen. Und dann war so, okay. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass ich noch nie mit dem Tod in Verbindung gebracht worden bin. Also ich war total überfordert mit der Situation, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Und das war auch so ein ganz komisches Gefühl. Ich war auch nicht so richtig traurig in dem Moment, also als das stattfand. Ich war so in so einer Ohnmachtsblase, ja, weil ich nicht wusste, wie kann ich helfen. Ich habe nur meine Mutter gesehen, die permanent weinte und mein Onkel war da, weil der konnte mit ihr da reden. Mein Vater war eben auch so einer, der über Probleme nicht gut reden konnte und das hat mir dann so leid getan, meine Mutter so leiden zu sehen und dann bei der Beerdigung, da hat sie mich halt dann umgehauen. Da bin ich ohnmächtig geworden. Und alle dachten schon, okay, der hat das ganz gut weggesteckt und nee, das habe ich im Netz und habe das dann aber auch für mich sehr schnell, sehr tief begraben. Da bin ich eher wie mein Vater, bin da nicht, oder damals war ich eben nicht gut drüber zu reden, jetzt kann ich's, aber das hat eben sehr, sehr lange gedauert. Damals konnte ich es eben nicht und das kann ich eigentlich nur jedem raten, dass wenn sowas passiert, reden hilft auf alle Fälle, ja, weil ich hatte sehr lange eine sehr große Wut auf meinen Bruder, dass er das meiner Mutter angetan hat, weil meine Mutter ist der Rock und ich konnte das nicht nachvollziehen, wobei ich dann irgendwann, aber das war schon echt später, ist mir dann gesagt, dass er depressiv war, ja, und das wusste ich eben nicht und damals hat man über Depressionen auch nicht gesprochen. Wir reden da von Ende der 80er Jahre und ich konnte damit, wie gesagt, überhaupt nichts anfangen und trotzdem hat mir da der Fußball wieder, um auch wieder auf Fußball zurückzukommen, extrem geholfen, weil, wie gesagt, die Beerdigung war am Donnerstag und am Samstag habe ich wieder gespielt. Und dann hat mich der Trainer auch, Markus, du musst nicht kommen. Das war Rudi Rollpold, eben zwar ein harter Hund, aber sehr einfühlsam. und gesagt, nee, Trainer, ich komme, weil das war für mich natürlich die beste Ablenkung von dem Ganzen, um auch wieder weiterzumachen. Ja. Aber wie gesagt, ich war sehr, sehr lange sehr, sehr wütend auf meinen Bruder und habe Gott sei Dank meinen Frieden mit ihm gefunden. Und da hat mir mein Buch eben auch sehr gut geholfen, weil da bin ich dann mal wirklich ganz tief hineingegangen in meine dunkelste Kammer unten im Bauch und habe das rausgeholt. Und das hat mich natürlich auch, weil du vorher ganz am Anfang gesagt hast, ja, entspannt, das hat mir natürlich auch geholfen, noch entspannter zu werden, weil wenn du sowas mit dir rumträgst, das ist jetzt nicht das Beste, jetzt im Nachhinein. Aber wie gesagt, damals, ich war einfach nicht in der Lage, weil ich nie mit dem Tod in Berührung kam und total überfordert war mit der Situation.
Also drüber sprechen, ich glaube, es macht wahnsinnig viel Mut, wenn Menschen wie du das
und
auch einfach
Hilfe holen. Und sich Hilfe holen, das ist ganz entscheidend. Es gibt einfach Spezialisten, die das einfach sehr, sehr gut können. Und da bitte jeden Zuhörer, der da irgendwelche Probleme hat, wenn sie noch so marginal erscheinen mögen, holt euch Hilfe. Und wenn es der beste Freund ist, ist der beste Freund. Und noch besser ist, wenn es ein Therapeut ist, weil das sind schon echt gute Leute am Start und die können was und die können einem extremst helfen, gewisse Dinge einfach besser zu verarbeiten.
Wir packen dazu auch mal ein paar Links in die Shownotes, dass wenn ihr euch so fühlt und ein paar dunkle Gedanken habt oder ihr jemanden kennt, der das hat, dass da einfach direkt einmal weiterschicken könnt und da drauf gehen könnt. Jetzt ist es ja oft so, dass wenn durch eine Familie so ein Schock geht, dann, wenn wir das mal bildlich ausmalen, dann ziehen so die Wolken zu und die sind dann sehr schwer und dunkel und grau und das oft jahrzehntelang danach noch. Und gleichzeitig hattest du ja diese Ablenkung, Fußball, warst wahnsinnig erfolgreich, auch die Jahre danach. Du bist ja dann eben zu den Profis gegangen, sodass bei dir lief ja richtig. Konntest du für deine Eltern, für all diese Menschen, die von diesem Schock so ergriffen waren, da vielleicht in diese Wolkendecke mal so das ein oder andere Loch reinreißen, dass die auch gesehen haben, natürlich in der Trauer, die nie so richtig wahrscheinlich ganz weg ist, dass es trotzdem mal kurz so zur Seite geschoben werden konnte und diese Erfolge, die du gefeiert hast, trotzdem so ihre Wirkung entfalten konnten bei ihnen?
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, für meine Mutter war das exorbitant wichtig, dass ich dieses Hobby hatte. Weil was anders war es eigentlich bis dahin nicht. Das war mein Hobby, den ich ausüben durfte bei einem tollen Verein. Wie auch da, wie gesagt, nie der Gedanke, dass ich mal Profi werden könnte. Es war immer, wenn die zweite Mannschaft, das wäre schon saugut, weil die waren schon gut. Also Profi war bis dahin immer noch für mich undenkbar. Und das war natürlich auch für meine Eltern brutal wichtig, weil du musst wissen, du fährst ja mit der U17 oder du hast ja dann so Osterturniere, du fährst Pfingstturniere und... Und das sind dann meistens keine schlechten Turniere gewesen, also mit hochgradigen anderen Mannschaften mit dabei. Und da durften die Eltern mit. Ja, dann mussten die, weiß der Teufel, 100 Euro bezahlen oder 100 Mark damals noch. Und dann durften die da im Bus mitreisen, in das Hotel oder Pension, was halt da gab, da mit hinein. Und das war für meine Eltern natürlich traumhaft schön, weil, wie ich es ja vorher am Anfang schon erwähnt habe, wir sind jetzt nicht in Reichtum geboren. Ja? Wir hatten immer was zu essen, wir hatten ein Dach über dem Kopf, aber zu recht viel mehr hat es nicht gereicht. Ja? Und ich bin in meiner Jugend zweimal mit meinen Eltern in Urlaub. Und das waren die schlimmsten Tage für mich, weil es war brunzlangweilig, weil zu Hause zehnmal mehr los war. Aber klar, meine Eltern wollten halt auch mal weg. Verstehe ich auch, aber mehr war da nicht, ja, weil wir es uns gar nicht leisten konnten. Und das waren dann so Dinge, wo für sie natürlich traumhaft schön waren. Und da hat mein Vater lange noch erzählt, wo wir da waren. Und das hat denen natürlich total gut gefallen, weil das war jetzt keine 14 Tage, wo du warst. Du warst immer so 3-4 Tage unterwegs. Und das war so genauso richtig schöner Zeitraum. Und das haben meine Eltern extrem genossen und da war ich schon extrem wichtig für sie auch, weil ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn diese ganzen Sachen eben nicht da gewesen wären, wie es dann gelaufen wäre. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich kann nur das, wie ich es jetzt gesehen habe und auch mit meiner Mama, wenn ich da drüber spreche. Mein Vater ist ja leider schon vor 5 Jahren gestorben. Aber meine Mama, die sagt heute nur, das war für sie schon wichtig, weil du dann einfach auch mal, wie du richtig sagst, einfach auch mal ausschalten kannst. Du kannst dich auch mal wieder an was erfreuen. Du siehst mal wieder positive Sachen. Ganz vorbeigeben tut's nie. Man denkt immer wieder daran. Das ist aber auch völlig völlig gut so und auch völlig in Ordnung. Und das braucht meine Mama auch, dass sie dann diesen Tag dann einfach auch ein bisschen in Trauer lebt. Ja, aber danach scheint bei ihr auch wieder die Sonne und das ist dann einfach auch schön zu sehen.
Du hast die Sonne sehr, sehr hoch steigen lassen. Du warst dann beim FC Bayern. Natürlich müssen wir dann auch über den FC Hollywood sprechen, weil es ging in den 90ern gefühlt fast mehr um andere Sachen als um Fußball. Trotzdem, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, für mich bist du da trotzdem mehr so der stille Beobachter vom Rande als der, der mitten in der Mitte da steht und bei allem mitfeiert und mitmacht. Ist das so oder ist es so, ich bin 99er Jahrgang, ist das einfach nur eine verschobene Variante von dem Ganzen, wie es wirklich war?
Nee, das war schon so. Also ich war jetzt nicht derjenige, der da permanent vor die Kamera laufen musste, um da seine Befriedigung zu bekommen. Ganz im Gegenteil, also das war ja null meins. Ich wollte einfach nur kicken und das war's. Eine gute Schule war natürlich für mich, weil diese ganzen Superstars, die wollten ja immer nur dann reden, wenn's gut gelaufen ist. Ja? Und mich haben sie immer vor die Kamera gezerrt, wenn's in die Hosen ging. War aber eine gute Medienschule für mich. Ja? Erklären, warum, weshalb, was nicht funktioniert hat und pipapo. Und trotzdem, wenn du so gestrickt bist wie ich, ist das so mörderisch anstrengend, weil das geht dir so auf den Zeiger, wenn du zwei Meisterschaften verspielst, weil du einfach ein unfassbar zerstrittener Haufen bist, obwohl du individuell die beste Mannschaft bist, aber als Team überhaupt nicht funktioniert, weil ein Hauen und Stechen innerhalb der Truppe ist. Also das war schon auch extremst anstrengend und mir ist es oft so dermaßen auf den Keks gegangen, dass ich, wie gesagt, heilfroh war, dass ich wieder nach Kirchen raus konnte oder dann spätestens, ja, als die Möglichkeit war, dann nach England zu gehen, dass ich gesagt habe, ich muss raus aus diesem Irrenhaus.
Aber gab es da irgendeine Initiative, also und du musst jetzt keine Namen, also du kannst schon natürlich einen Namen nennen, wenn es ist, dann picken wir den auch, aber gab es da irgendwie eine Initialzündung, weil das ist ja wie so eine Maschinerie, die dann losgetreten wurde und dann hat einer gegen den anderen und dann der wieder in der Bildzeitung und der hat dann wieder sein Tagebuch gemacht und so weiter, gab es da irgendeinen Urknall dessen?
Nein, es war einfach eine Vielzahl an Ansammlungen von extremen Egos. Ja. Und jeder wollte der Platzhirsch sein und dann wird's halt schwierig, ja? wenn jeder meint, er ist der Häuptling und ein paar Indianer brauchst du schon. Und das, wenn dann nicht mehr viele übrig sind, dann wird's halt schwierig mit der Mannschaft. Ja? Und deswegen, also es war so anstrengend und nee, das war definitiv dann nicht meins. Ich habe mal versucht, dann nach Dortmund zu kommen, weil ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus und ich war schon immer ein großer Fan von Ottmar Hitzfeld. Und Ottmar Hitzfeld war nicht mehr Trainer, sondern Sportdirektor. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, Hitzfeld, ich halte es hier nicht mehr aus, ich würde gern zu Ihnen kommen. Er sagt, ja.
Noch mehr Schlagzeilen,
das war überhaupt nicht. Nein, das war alles unterm Teppich. Das hat keiner mitbekommen, weil, wie gesagt, ich habe mit ihm telefoniert und gesagt, naja, Markus, also ich weiß nicht, ob er da schon wusste, dass er zu Bayern kommt, aber er hat schon so gesprochen, so bleib mal besser und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, halt in München zu bleiben. Da kam ein Angebot aus Manchester United und dann wollte der Verein mir sogar noch Geld mitgeben, dass ich gehe. Aber das hat halt einfach, irgendwas hat einfach nicht gestimmt, wo einfach nicht das Gefühl hatte, das passt jetzt. Deswegen habe ich es nicht gemacht und dann bei Liverpool war einfach das so, dass das alles gepasst hat und ich gesagt habe, okay, weil ich von klein auf eben England-Fan bin und die Premier League einfach so wahnsinnig faszinierend finde bis heute, deswegen habe ich gesagt, also wenn ich ins Ausland gehe, dann gehe ich nur nach England, weil da passt auch das Wetter, weißt du, ich habe die Hitze nicht vertragen und dann waren auch Angebote aus, ich habe ein Angebot von Real Madrid gehabt. Ja,
Alter, das ist krass.
Real Madrid ist nicht mein Verein. Also wenn dann Barcelona, Katalane, Bayern, ich glaube, das passt besser. Der Madrid ist
kleine Galle.
Diese weißen Dinger da, das war noch nie meins, das weiße Ballett. Das, mit denen wäre ich nicht warm. Italien genauso, das ist einfach zu heiß, wenn da die kleinen Italiener, Brasilianer und weiß der Teufel, was da alles auf dich zukommen, die drehen mir ja Wendeltreppe ins Knie. Sagt, das brauche ich nicht. Also England, das konnte ich mir vorstellen. Und Gott sei Dank hat es ja geklappt.
Da kommen wir auch gleich noch hin. Ich weiß, was ich aus diesen ganzen Sachen immer sehr rausgehalten beim FC Hollywood. Aber eine kleine kurze Geschichte, eine wirst du haben, weil du wirst nie dabei gewesen sein bei diesen ganzen Feiern.
Bei den Feiern?
Ja.
Ich war sehr selten bei den Feiern dabei. Also das nicht, weil ich kann mich nur an eine Sache, die war natürlich Weltklasse. Wir haben das erste Auftaktspiel in Hamburg gegen St. Pauli. Und die haben damals im Volkspark haben sie es umgelegt, haben ja im Volkspark haben 2-1 gewonnen. Also Freitagabend, du kommst nicht mehr nach München. Und dann waren wir im Hotel und dann war klar, nach dem Sieg, wir gehen alle raus. So, dann sind wir da durch die Küche, weil wir wussten, Trapattoni, Hoeneß, die sitzen noch alle
in der Lobby vor.
In der Lobby, ja. Und da können wir nicht durch. Also da sind wir durch die Küche durchgelaufen. Also musst du überlegen, was waren 18 Mann? 18 Mann durch die Küche. Die Küche, die haben schon ein bisschen komisch geschaut und wir sind da schön rausmarschiert. Und dann hatte der Trapattoni die großartige Idee, ich muss jetzt mit ein paar Spielern auf dem Zimmer reden. Da sagt Hoeneß, wie? Ja, nach dem Spiel, ein paar Sachen haben mir nicht gefallen, ich würde ganz gerne noch mit ein paar Spielern, sagt der Uli Hoeneß, und da siehst du mal, was das für ein Mensch ist. Nein, das kannst du nicht machen. Wie kann ich nicht machen? Nein, Trapp, das musst du wissen. Der deutsche Spieler, der schläft.
Genau.
Der ist so kaputt nach dem Spiel, der geht sofort ins Bett. Die darfst du jetzt nicht wecken, weil morgen müssen wir relativ früh wieder raus. Lass die schlafen. Also das kannst du jetzt nicht machen.
Was für ein Ehrenmann, ey.
Ein absoluter Ehrenmann, wirklich und großartig. Und wir waren alle schön bis um 4, 5 da auf St. Pauli, haben da schön mit dem Clubanzug in so einen Rockschuppen reingegangen.
Das war vor heute.
Und ja, die haben völlig perplex geschaut. A, wie wir ausschauen. B, wir sind nur die Bayern-Spieler. Was ist denn jetzt los?
Und wir müssen das Aufgebot kurz aufzeichnen. Also wir haben Kahnmann mit dabei.
Alle. Okay. So, es war nicht einer im Hotel. Also 18 Mann, ja, Kahn war dabei, Basler war dabei, weil der hat das entscheidende Tor geschossen. Ja. Lothar, Klins, ich weiß gar nicht, ob Klinsi noch mit dabei war, das weiß ich gar nicht. Das ist die komplette Mannschaft, die damals halt gespielt hat, die war unterwegs. Und der Rockschuppen halt so dem, also ich war im Rockschuppen, die anderen, weiß der Teufel, wo die rumtouren sind. Ich weiß gar nicht, mit wem genommen, wir waren zu zweit, zu dritt, waren wir da in dem Laden drinnen und dann spätestens, als ich gefragt habe, ob Metallica spielen kann, dann der DJ, das wäre mir eine Ehre, wenn ich das spielen könnte, dann hat das Ding rausgehauen und dann, geil. Deswegen kann ich mich an die Geschichte noch sehr gut daran erinnern.
Chronistenpflicht, wir müssen natürlich auch 96 jetzt einmal kurz auf die EM eingehen. War das dann vielleicht auch, du warst ja während dieser ganzen Zeit mit dem FC Hollywood, wie man das so schön tituliert heute, warst du ja auch immer wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs, eben auch 96. War das wie so kleine Zeitinseln, wo du auch einmal durchatmen konntest und mal ein bisschen andere Profis als die Haudegen, die du eh schon die ganze Zeit um dich herum hattest, mit denen Zeit verbringen konntest?
Ganz im Gegenteil. Ich habe mich da eigentlich immer relativ schwer getan, weil ich habe mich einfach extrem schwer getan. Du bettelst dich das ganze Jahr über und bei der Nationalmannschaft sagen wir Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, okay.
Da habe ich riesen Mühe gehabt. Es hat mich auch angekotzt, dass ein Jürgen Kohler vor mir spielt. Hey, das ist ein Dortmund-Spieler, der spielt vor einem Bayern-Spieler. Das kann nicht sein. Obwohl Jürgen Kohler, wir reden über einen der besten Innenverteidiger, den es je in Deutschland gab. Aber mich hat das angekotzt und wenn die Dortmunder Spieler dann irgendwas erzählt haben, dann habe ich mir halt gedacht, halt die Gosch, ich habe da riesen Mühe gehabt, dass ich da gute Miene zum bösen Spiel da mache, ja, weil wie gesagt, du duellierst dich das ganze Jahr und dann auf einmal liegen wir uns da in den Armen und alles, wir sind jetzt eine Mann, also da hatte ich große Mühe und klar, als Junger ging's noch leichter. Je älter ich wurde, desto schwieriger habe ich es hinbekommen. Und deswegen habe ich mich in der Nationalmannschaft sehr selten wohlgefühlt. Das war eher nicht so meins, weil du fightest das ganze Jahr über um die Meisterschaft und auf einmal spielst du da mit denen zusammen. Das war für mich immer ein ganz komisches Gefühl.
96 ist es trotzdem ganz cool.
Als Junger, da war ich froh, dass ich mit dabei war. Deswegen habe ich mein Gosch gehalten und selbst da habe ich mir schon, und trotzdem, klar, dann auch da wieder mit Freddy Bobic habe ich dann relativ viel gemacht. Also eher die Jungs da, die nicht so viel dann da zu sagen hatten, habe ich mir auch wohlgefühlt, obwohl auch Andi Möller dann oft bei uns mit dabei war, weil er gemerkt hat, wir haben dieselben Interessen. Oder ein Icke Hässler, der halt wusste, dass ich halt auch einer der wenigen Spieler bin, die Rockmusik und Metal mögen. Ja, eher Rock, ich ab und zu auch Metal. Klar, das schon, aber es war immer komisch.
Wenn wir über die EM 96 reden, wir hatten vor ein paar Folgen den Kommentatoren Olli Forster hier. Ganz, ganz bekannte Stimme aus dem deutschen Fußballfeld. So, und der meinte, die EM 96 war das Turnier seines Lebens. Und er war ja als Reporter, als junger Reporter dabei, der euch begleitet hat. Wenn er das schon als Außenstehender sagt, wie geil war das dann bitte für euch? Du warst 23 Jahre alt, bist drüben auf der Insel und auf einmal spielst du dann auch noch.
Es war faszinierend, weil wir das ja aus Deutschland gar nicht so kannten. Klar, du hattest Dortmund, du hattest Bochum, Bielefeld noch, aber du hattest wenig Stadien, die ja, die sehr eng sind. Ja. Du hattest meistens immer noch eine Tatanbahn dazwischen. Und wenn du dann das erste Mal da in Manchester spielst, dann denkst du ja schon, Halleluja, gell, wenn da mal die ganze Kurve voll ist mit den deutschen Fans und die haben einen Rabatz gemacht vom Allerfeinsten. Okay, das ist schon sau cool. Ja. Also das hat dann schon richtig Spaß gemacht und die Truppe hat einfach auch gepasst. Ja. Jetzt, klar, ich tue mich da ein Stück weit ein bisschen widersprechen, aber auch aus dem Grund, Lothar war nicht mit dabei. Und Lothar ist natürlich schon ein Charakter, der viele blockieren kann. Mhm. Und den hat Berti Vogts zu Hause gelassen. Und du musst überlegen, Lothar vom Fußballischen mit Abstand der beste Fußballer, den ich je gesehen habe. Also auch beim Gegner war nie einer mit dabei, der eine Qualität hatte wie Lothar. Mhm. Aber auch ein schwieriger Charakter, ja, der nicht so einfach ist. Ja. Und den hat er zu Hause gelassen. Jetzt sind natürlich andere Spieler aufgeblüht. Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer, Stefan Kunz, wer war da noch? Jürgen Kohler natürlich, Stefan Reuter, also alles so ein bisschen die 90er Weltmeister. Aber halt alles in so einer guten Mischung, weil wir hatten trotzdem noch genügend Indianer und die brauchten wir ja auch, weil gefühlt nach jedem Spiel ist immer einer weggebrochen. Ja? Und das war dann, da hat es irgendwann eine Dynamik angenommen, die dann nimmer aufzuhalten war. Ja, und ganz ehrlich, du kannst dich schon auch mal 6 Wochen am Riemen reißen, weißt du? Das geht schon. Ja. Natürlich, du kannst genau das Gegenteil betreiben, dann wird's nichts. Aber wenn du das schaffst, deswegen sage ich ja, dieser Europameistertitel so schöner ist, aber deutscher Meister ist schwieriger, ja, weil da musst du über das ganze Jahr hinweg eine Kontinuität zeigen. Ja. Und wenn du das schaffst mit, weil wir hatten eine brutale Qualität. Und damals war ja die Aussage, wenn wir die Vorrunde überstehen, ist alles gut. Und du hast Christian Ziege, einer der besten Linksverteidiger zur damaligen Zeit, Jürgen Kohler, Weltklasse Innenverteidiger, Matthias Sammer, Weltklasse Libero, Thomas Helmer, Weltklasse Innenverteidiger, Mehmet Scholl, Icke Hessler, Andi Möller, Klinsmann, das waren überragende Kicker. Und wir sind hingestellt worden, weil das Desaster 94 war. Also, wenn wir die Vorrunde überstehen, ist alles gut. Und also wir sind ja nicht aufgrund, weil wir jetzt nur einen guten Zusammenhalt hatten. Du brauchst schon auch individuelle Qualität und die hatten wir, Gott sei Dank. Und dann, wenn du das Ganze passt, kommt komischerweise auch das Quäntchen Glück auf deine Seite, weil das hatten wir auch. Weil ohne das Quäntchen Glück kannst du nichts erreichen. Das hat man.
Du sprichst vom Halbfinale,
aber
Elfmeterschießen gegen.
Das Spiel kann das anders ausgehen. Das Finale kann anders ausgehen. Also du brauchst schon auch das Quäntchen Glück.
Ja, aber wir müssen natürlich über das Halbfinale auch sprechen. 7-6 gegen England. Ihr habt den Gastgeber da rausgeschmissen. Wir kennen diese Bilder. Aber die Bilder, die wir nicht kennen, sind die aus dem Hotel danach. Wie hart habt ihr da gefeiert?
Gar nicht.
Ja, gar nicht.
Weil es ein Riesenscheiß war. Weil klar, wenn du die Engländer raus hast und gehst in ein englisches Hotel, also da kannst du jetzt nicht erwarten, dass die Minibar oder dass die Bar bis um 5 in der Früh geöffnet hat. Also die haben um 1 Feierabend gemacht und dann haben wir ein bisschen was aus der Minibar. Und vor allen Dingen, wir waren ja nur noch eine Rumpftruppe. Ja, und wir wussten, hey, 3 Tage später hast du das Finale. Also da kannst du nicht feiern.
Also den FC Hollywood habt ihr zu Hause gelassen,
vom Mindset her. Zu Hause gelassen, aber trotz alledem, dann Finale, du gewinnst. Und das war ja die große, also das war eine der schlechtesten Feiern, die ich je in meiner Karriere gefeiert habe. Da war um 1 Uhr war Feierabend oder ich glaube um 12 schon. So, dann haben wir halt unsere Minibars da ausgeräumt und nach unten gebracht. Und dann bist du halt, da weißt du, um 2, 3 bist du ins Bett gegangen. Also das war so eine Feier wirklich für einen Oldenhut.
Das war großartig. Ihr seid dann mit der Trophäe wieder zurück nach Hause gekommen und ich denke mir, mit 23 Jahren, du wirst ja von der ganzen Nation auf Händen getragen. Vor allem, wenn man nicht damit gerechnet hat. Das kann da in so einem jungen Alter für den Charakter nicht unbedingt förderlich sein. Was hat dir da geholfen, auf dem Boden zu bleiben und nicht, dass dir völlig der Hut wegfliegt?
Mein Umfeld. Ich hatte mein ganz normales Umfeld. Wie gesagt, ich habe nach wie vor in Griechen gelebt und die hätten mir eine auf die 12 gegeben, wenn ich mich anders verhalten hätte. Ja. Ich selber hatte große Probleme, wieder diese Motivation für die neue Saison zu finden. Ja, weil der Haken an der Geschichte ist, und das verstehen viele Verantwortliche bei der FIFA und UEFA nicht, dass du als Spieler das ja nicht nur körperlich wegstecken musst, du musst es auch mental wegstecken. Ja. Und wenn du da jedes Mal nur 14 Tage, drei Wochen Urlaub hast und dann geht schon wieder die Saison los mit der Vorbereitung und jetzt ab dem Zeitpunkt ist zwar schön, dass ihr das gewonnen habt, aber jetzt geht wieder hier der neue Fokus. Da hatte ich große Probleme. Da habe ich wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um wieder eine Leistung zu zeigen, wie es von mir selber auch gewohnt war. Aber da hatte ich große Mühe, mich zu motivieren, diese Spannung aufzubauen, die du dann einfach auch brauchst, um gut zu spielen. Und das war das größere Problem. Also nicht, weil ich da meinte, jetzt bin ich der Superstar und hoch die Hände und müsste mir die Arme wieder runterbinden, weil ich nur noch am Feiern bin. Das war überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem für mich war, wieder die Motivation zu finden, um in die neue Saison zu gehen. Und das hat dann schon bei mir auch gebraucht, da wieder in Tritt zu kommen und wieder die Fokussierung so zu haben, dass ich sage, okay, das ist jetzt unser Ziel und da wollen wir hin.
Trotzdem wart ihr ja in den Folgejahren mit den Bayern unfassbar erfolgreich. Also danach nochmal viel erfolgreicher als eigentlich davor. Und dann bist du aber 2000 nach Liverpool gegangen. War das so, dass du 96 schon mal so ein bisschen, also diese Stadion Luft, diese Pub-Atmosphäre, dieser Fußball, der auf der Insel nochmal ein bisschen anders ist als hier in Deutschland, dass du diese Atmosphäre schon mal so ein bisschen geschnuppert hast und dir dann auch dachtest, oh, England Premier League wäre schon richtig geil.
Ja, absolut. Das war ganz klar der letzte Funke der Überzeugung, wo ich vielleicht gebraucht habe zu sagen, okay, wenn ich ins Ausland gehe, dann nur nach England. Du musst wissen, ich bin von klein auf bin ich großer englischer Fußballfan. Ne? Mich hat das immer fasziniert. Ich meine, es war immer sonntags in der Sportschau, kam immer so 4-5 Minuten über ein Spiel aus der Premier League. Und die hat ja damals noch gar nicht so geheißen, aber halt über den englischen Fußball. Und schon allein den Namen, wenn ich gehört habe, da ist mir das Herz aufgegangen. Tottenham Hotspurs gegen West Bromwich Albion, FC Everton. Ich fand das großartig und mich hat das so fasziniert. Und mein erstes Trikot, wo ich mir dann gekauft habe. Ich wollte eigentlich ein Bayern-Trikot kaufen, aber das war zu teuer. So viel Taschengeld hatte ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht, dann Nürnberg. Ich muss überlegen, als Oberbayern Nürnberg-Trikot kaufen. Aber das war geil. Das war zu Nahlstein. Auch zu teuer. War noch teurer wie das Bayern-Trikot. Und dann sage ich, ja, was kriege ich denn für mein Taschengeld? Und dann blieb Manchester City übrig.
Wild.
Also bevor diese ganzen Scheichs da kamen, habe ich schon ein Manchester City-Trikot gehabt. Und das fand das großartig, dieses Himmelblau und dieses Zeichen mit dem Schiff drauf. Und das fand ich sensationell. Und dann eben aufgrund dieser Zeit da in England drüben, sechs Wochen waren wir ja, und auch dieses Leben da drüben, dann sind wir auch mal in einen Pub gegangen. Ja, und ich fand das schon, wie das aussieht, so ein Pub, so ein englisches, geiles Pub. Es war großartig. Also, wow, cool. Und dann, wie gesagt, erste Verein war Newcastle. Nur das Problem war, meine Frau war damals schwanger. Es gab keine Direktflüge nach Newcastle. Dann haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das machen wir nicht. Wird immer nach London müssen, von London nach Newcastle. Dann kam Manchester United. Da hat es einen Direktflug gegeben, aber da hat was nicht gepasst. Und spätestens als die Bayern kamen und sagen, hey, du kriegst noch, weil ich wäre Rekordtransfer gewesen. Die hätten 14 Millionen damals hingelegt.
Das sind heute ca. 300 Millionen.
Sagen, da ist der Neymar ein Scheißdreck dagegen. Und und das hat einfach kein gutes Gefühl. Im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann kam Liverpool und dann, boah, Liverpool.
Dann steht da der kleine Bub aus Gilching an der Anfield Road.
Dann stehst du an der Anfield Road und da geht das Herz auf.
Du hast die Scheiße angesprochen. Lass uns da mal ganz kurz reingehen, weil so wie ich dich bis jetzt erlebt habe, bist du auch ein ziemlicher Fußballromantiker. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, es hat sich ja sehr, sehr viel getan in der Zeit, seitdem du dort gespielt hast. Und heute gefühlt ist jetzt jeder zweite Club in der Premier League, gehört entweder einem Scheich aus Katar, aus Saudi-Arabien, aus Bahrain, was weiß ich was. Ganz viele MCUs, diese Multi-Club-Ownerships. Ist das was, wo du heute sagst, ja mein Gott, das ist der Lauf der Dinge, so funktioniert das halt und mit dem Fußball soll ja auch Geld verdient werden? Oder bricht dir das schon auch so ein bisschen dieses Fußballromantikerherz?
Zweischneidiges Schwert, ganz klar. Auf der einen Seite, der Club wird immer von seinen Fans leben. Und da spielt für mich eigentlich nicht die ganz große Rolle, wer jetzt da der Eigentümer. Wir hatten auch einen Eigentümer. Ja. Bei uns war es ein Paul Robinson, ich glaube Paul hat er mit Vornamen geheißen, Mr. Robinson, der hat unseren Club geführt, war halt ein Engländer. Also der hat halt irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's, und hat das halt teuer verkauft an ich meine, die Amerikaner waren es dann, wo das ganze Ding gekauft haben. Und wie gesagt, ich kann mit beiden leben. Also das ist jetzt nicht, weil ich da rumeiern will, sondern weil es hat alles ein Für und Wider. Mhm. Wenn es so geführt wird wie bei den Top-Clubs, habe ich als Fan doch überhaupt nichts dagegen. Wenn Leute da sind, die das Beste für den Club wollen, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn ich das nur als Geschäftsmodell sehe. Mhm. Dann ist schwierig, weil siehe Manchester United, wenn du dann immer nur noch anfängst, nur noch zu schauen, wo kriege ich günstig her und kann es möglichst vielleicht noch teuer verkaufen. Oder Wolverhampton ist jetzt ein sehr gutes Beispiel mit den Chinesen, die alles, alle Top-Spieler, die sie hatten, und die hatten richtig viele gute Spieler, alle verkauft, und jetzt bist du Stockletzter mit 8 Punkten, ja, weil irgendwann auch keine Qualität mehr da ist. Dann hast du als Fan natürlich ein Problem. Und da kann ich auch jeden verstehen, der dann sagt, ja, Moment einmal, das würde bei uns gar nicht passieren, weil so weit wird es gar nicht kommen. Wo ich ein Problem habe mit den Fans, ist, wenn sie anfangen, dann Verein, Trainer, Mannschaft zu kritisieren, wenn sie gegen einen Verein spielen, der 10-mal mehr Möglichkeiten hat wie sie und dementsprechend normalerweise auch gewinnt. Und wenn sie dann anfangen zu kritisieren, ja, warum verliert man gegen wo? Ja, Moment einmal, jeder Spieler, der ist gefühlt 20 Millionen, 30, 40 Millionen Nährwert wie. Diese heuchlerische Art, die geht mir auf den Sack. Dann steh zu deinem Verein und sag, okay, wir haben keine Chance, weil die sind so viel besser aufgestellt, finanziell aufgestellt, was nicht heißt, dass ich in einem Spiel auch mal gewinnen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, ist einfach höher. Ähnlich wie im Pokal. Ja, im Pokal musst du ja eigentlich einen Drittligisten schlagen. Es gibt trotzdem immer wieder die Sensation, in einem Spiel kannst du schlagen. Aber ich darf nicht erwarten, dass die Mannschaft da permanent und da durch die Champions League durchrennt. Und wenn sie nicht unter die ersten 8 kommt, ist eine mega Enttäuschung. Und das darf dann eben nicht sein. Und das meine ich, das ist dann heuchlerisch. Ja, weil auf der einen Seite will ich so, diese Old-Fashioned-Tradition. Aber das Neue will ich nicht. Aber wenn ich dann gegen solche spiele, die einfach ganz andere Möglichkeiten haben wie ich selber, dann hinzustellen, die kämpfen nicht und die haben einfach keine Chance, die sind einfach besser, fertig aus.
Ich finde es großartig, wie unfassbar emotional du bei dem Thema Premier League wirst, weil man einfach merkt, wie sehr du da dein Herz auch gelassen hast. Ich meine, du hast ja einmal die Woche einen Podcast, Football Monday, wo du auch Premier League Podcast, aber eben auf Deutsch, wo du darüber sprichst. So wie schwer verliebt haben musst du dich denn in diese Premier League, weil du könntest ja auch einmal die Woche irgendwie über Bundesliga kreischen, machst du aber nicht.
Ja, da gibt's ja schon Tausende, also da brauchst du nicht noch den Tausendundeinsten. Also als die Idee aufkam, könnten wir uns vorstellen, dann habe ich gesagt, du, englischer Fußball, weil das ist was, wo ich mich wahnsinnig gern vorm Fernseher sitze und glaub es mir, ich schaue wahnsinnig viel.
Das glaube ich ja sofort.
Ich hätte sehr schmunzeln müssen, wenn ich sogar lachen müssen, als Christoph Kram und Mats Hummels bei der Saison, glaube ich war es, dann gesagt haben, ja, die haben so viel Geld, die Engländer, und wenn ich sehe, was die daraus machen, das ist ja Katastrophe. Also lieber Christoph, lieber Mats, ihr seid herzlich willkommen bei meinem Podcast, weil ich schaue mir das wöchentlich an, und also da liegt ein bisschen falsch. Also da ist schon extrem hohe Qualität. Das sind sehr selten Spiele dabei, die langweilig sind. Da ist eine Dynamik, da ist ein Zweikampfverhalten, da ist ein Tempo, das ist schon eine geile Liga.
Und du liebst sie sehr, man merkt es. Du hast aber trotzdem dann wieder den Schritt ein paar Jahre später zurückgemacht, bis zum VfB gegangen, warst da dann auch nochmal 4 Jahre. Und was ich so verwunderlich finde, ist, die meisten Menschen zieht es nach einer gewissen Zeit eigentlich wieder zurück in die Heimat. Also du bist 2000 nach Liverpool, da warst du da 4 Jahre, dann wieder 4 Jahre beim VfB. Aber diesen Schritt zurück nach München, und damit knüpfen wir jetzt wieder so ein bisschen bei dir als Menschen und mal nicht nur beim Fußballer an, den hast du gar nicht mehr gemacht. Warum hat es dich nicht wieder zurückgezogen zu diesem, musikbildlich gesprochen, dieses Haus am See von Peter Fox? Warum wolltest du da nicht mehr zurück?
Da wäre ich zu nah bei meinen Ex-Frauen gewesen.
Ganz einfach. Geil, jetzt schon Zitatkaffee, jetzt schon.
Nee, das ist berechtigte Frage. Wie gesagt, ich werde mit München nicht warm. Es war nie meine Stadt und es wird nie meine Stadt werden. Ich fahre gerne hinein, Ich fahre aber genauso gern, wenn nicht noch umso gerne wieder raus. Das ist einfach nicht meine Sache. Jetzt kannst du sagen, ja, aber gut, du kannst ja wieder nach Gilching gehen. Und ich wollte einfach nicht mehr dahin. Es reicht mir, wenn ich immer wieder dahin komme, um meine Mutter zu besuchen. Ich habe das große Glück, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die in der Mannheimer Region zu Hause ist. Und natürlich war auch zur Diskussion gestanden, nach München zu sehen. Ich habe gesagt, nee, da will ich nicht hin. Das ist zu nah bei meinen Exen. Ich brauche schon eine gewisse Distanz. Und ich fühle mich dort pudelwohl, weil diese Region, diese Kurpfalz, wie sie genannt wird, das gefällt mir. Das sind ehrliche Menschen, die sind gerade. Die sagen Bütchen, Dankeschön, grüß Gott, auf Wiederschauen und man achtet noch aufeinander. Und das habe ich in dieser Art und Weise schon lange nicht mehr erlebt und deswegen bin ich jetzt mittlerweile einer von Ihnen, fühle mich da, wie gesagt, pudelwohl, bin da in Viernheim, weil ich es ja nicht nur erwarten kann von anderen, sondern ich selber muss ja auch mitmachen, um das Ganze am Laufen zu lassen. Bin mittlerweile Co-Trainer der B1 von Amicizia Viernheim, weil zwei Freunde von mir machen das. Dann haben mich halt gefragt, nach der 10. habe ich gesagt, okay, schlägt mir Marsch, ich mache mit. Aber nur als Co-Trainer, weil ich auch andere, heute ins zum Beispiel Training oder morgen, dann bin ich beide Tage bin ich nicht da. Und habe gesagt, das kann ich nicht, als Cheftrainer muss dann immer da sein und das kann ich nicht. Wenn ich Verpflichtungen habe, die muss ich einfach wahrnehmen. Und so beteilige ich mich. Habe schon als DJ bei der Amicizia aufgelegt, weil die halt eine Feier hatten. Ja. Und weil ich kann nicht nur einfordern, sondern ich muss auch mitmachen. Sonst lebt auch sowas nicht. Ja. Und wir haben ja leider in vielen, vielen Teilen Deutschland hast du ja auch ein Vereinssterben, weil sich einfach die Leute nicht mehr engagieren, weil sie, weiß der Teufel warum, arbeitstechnisch, zeittechnisch kommen Kinder, einfach nicht mehr die Zeit nehmen wollen. Und ich behaupte mal, gerade für unseren Nachwuchs ist es so exorbitant wichtig, dass wir eben versuchen, diese Vereinskultur aufrechtzuerhalten. Und das große Glück habe ich eben in Viernheim, dass sich da wirklich viele, viele tolle Menschen sich wahnsinnig engagieren. Und wenn ich meinen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das wahnsinnig gerne. Und wie gesagt, bin mittlerweile Co-Trainer bei der B1 und DJ, wenn ihr sagt, fest ist.
Ist das geil. Es ist immer wahnsinnig schwierig, in eine ganze Stunde ein ganzes Leben zu packen, aber weil du es gerade angeschnitten hast, wir können nicht noch auf die TSG, auf Hertha und so weiter angehen, aber du hast ja davor auch nochmal im Profibereich Erfahrungen gesammelt. Was macht für dich einen guten Trainer aus?
Boah, guter Trainer. Guter Trainer ist schlussendlich der erfolgreich ist. Ja, also es gibt ja verschiedene Parameter, um einen guten Trainer zu beurteilen. Aber es steht und fällt immer mit dem Resultat. Du kannst der Liebste, der Empathischste, der vom Fachwissen her Beste sein. Wenn du die Resultate nicht hinbekommst, dann wirst du rausgeschmissen. Deswegen, es geht leider nur über den Erfolg. Wenn ich den Satz höre, wir wollen was aufbauen, wir wollen was nachhaltig machen. Ja, und wenn du dreimal nicht gewinnst, dann gibt es die Anzählung. Nach dem 5. Jetzt wird's aber echt eng. Ja. Und wenn es 7, dann bist du weg. Und da frage ich mich, wir müssen auch mal wieder was aushalten. Ja, und bei uns ist es wie so ein Gladiatorenspiel mittlerweile. Wir müssen Köpfe rollen und Geduld hat keiner mehr. Und deswegen, für mich ein guter Trainer ist, der Resultate hinbekommt, egal wie. Ich persönlich, ich mag empathische Trainer, die eine Empathie haben, die ein Gespür haben, wann muss ich jemanden in den Arm nehmen, wann muss ich mal denen einen mitgeben. Das sind für mich gute Trainer, aber wie gesagt, ich hatte das große Glück, mit Ottmar Hitzfeld einen zu erleben, der für mich mit Abstand der Beste war und ich hatte das große Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und das war mein Trainer, wo ich gesagt habe, das ist großartig.
Bist du auch so ein empathischer Papa-Typ?
Ganz klar.
Sehe ich bei dir nicht komplett.
Ich kann gar nicht, oder bei mir muss viel passieren, dass ich sauer werde. Dann muss man sich anschnallen. Also wenn dieser besagte eine Tropfen noch fällt, dann kann ich schon auch böse werden. Aber ich habe einen sehr, sehr langen Geduldsfaden. Aber den sollte man nicht ausritzen, weil dann kann ich schon auch blöd werden. Also dann muss ich anschnallen. Und Das, wenn man nicht weiß und immer wieder versucht. Also wie gesagt, ich kann sehr viel runterschlucken, aber wenn dann, und dann muss die Sache gar nicht so schlimm sein, aber dann explodiere ich. Das ist zwar ein Fehler von mir, ich müsste viel öfters, viel früher mal auch was sagen, aber ich bin halt, wie ich bin. Und ich versuche den Jungs, aber das sind ja alles Pubertierende, ja, denen musst du ein bisschen Lack geben, das brauchen die auch, aber du musst denen schon einfach Hilfsmittel, Möglichkeiten zeigen, wie sie eventuell was besser machen können. So, und dann liegt es an ihnen, es umzusetzen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie wissen es besser, dann lasse ich sie, weil ich bin nicht der Chef, ich bin nur der Co-Trainer.
Und wahrscheinlich einfach, weil es eine andere Generation ist und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, nicht deren Kabinen-DJ.
Ja, das bin ich nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das sind gute Jungs. Also die Jungs machen auch wirklich Spaß. Und das ist wiederum, da sind so viele Jungs dabei, die aus Viernheim kommen. Da weiß ich, das, was ihre Väter gerade machen für den Verein, das werden die übernehmen. Und es liegt dann in guten Händen. Das ist das Schöne, jetzt schon zu sehen. Ich weiß jetzt schon, wer da mit dabei ist. Und wer da sich mit engagiert, weil die Väter denen da so viel mitgeben und das ist schön zu beobachten. Das ist eigentlich für mich viel mehr wert, wie ob sie jetzt am Wochenende gewinnen oder verlieren. Natürlich freue ich mich, wenn sie gewinnen, logisch. Aber das, was die da an Werten mitbekommen, das ist eigentlich fast mehr wert und das ist fast wichtiger wie der Sieg am Wochenende.
Ich finde es sau schön. Ich finde es sau schön, dass du darin so einen Sinn für dich gefunden hast, weil ich meine, wenn man jahrelang im Leistungssport unterwegs ist und immer dieser berühmt-berüchtigten Rübe, die vor einem hergetragen wird, immer hinterher rennt, immer das nächste Ziel, der nächste Titel, dann stelle ich mir das in manchen Teilen auch wahnsinnig schwer vor, wenn das auf einmal weg ist. Und da muss man sich eben selber drum kümmern. Deswegen, ich finde es mega geil, dass ihr das Projekt habt. Ich finde es sauschön. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, alle, die uns zuhören, auch. Wir kommen zum Ende und zur letzten Frage. Und das ist immer die letzte Frage. Eigentlich. Für dich würde ich sie einmal ein bisschen umformulieren, weil du diesen Bezug zur Musik hast. Also eigentlich ist die Alien-Frage, so heißt sie, die immer am Ende kommt. Stell dir vor, Aliens landen auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, sehen, dass der eine wahnsinnige Leidenschaft für den Sport hat, sich das anschaut, da mitfiebert und sie fragen dich, warum. Das ist sie eigentlich. Heute machen wir es so, diese Aliens landen auf der Welt. Und du hast einen Song, den du ihnen zeigen musst, um ihnen die Essenz des menschlichen Lebens nahezubringen. Darfst du auch kurz überlegen?
Das muss ich.
Welcher Song ist es?
Ja, ich erinnere mich, ich war 19 oder 20 war ich. Ich war bei den Profis, habe trainiert und es war ein prügelheißer Tag an dem. Dann bin ich nach München-Riem rausgefahren, weil der Rock im Park war. Und es war damals noch in München, jetzt ist er in Nürnberg. Und kam an, weil Headliner war AC/DC. Und wegen dem bin ich raus. Unter anderem waren noch Black Crowes, Halloween, Bonfire, tolle Bands und unter anderem auch Metallica. Die kannte ich aber noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Jetzt werden sich viele denken, ja, bei uns gab es noch kein Spotify und nichts. Also man musste wirklich noch Schallplatten oder CDs kaufen. Bin dahin, natürlich 60.000 Leute vor mir. Und ich hatte eine Wasserflasche in der Hand und die Leute sind umgefallen wie die Fliegen. Also entweder, weil sie so besoffen waren oder weil sie halt was geraucht haben, was nicht so gut ist. Die sind umgefallen. Auf alle Fälle war ich irgendwann, mit jeder Stunde bin ich 500 Meter weiter vorkommen und zum Schluss war ich halt 10 Meter von der Bühne weg und Metallica kam. Und dann kam das erste Riff und mich hat's so von den Socken gerissen. Ich hatte Gänsehaut, ich war stocknüchtern, ich habe nichts getrunken, weil ich war ja mit dem Auto da. Mir hat's die Kinnlatte runtergehauen und ich habe mir das Konzert da eine Stunde gespielt und ich war danach so geflasht, dass AC/DC, und wir reden von AC/DC, für mich völlig bedeutungslos war, dass ich früher heimgegangen bin, weil ich war so in meinem Nirvana, weiß der Teufel, wo die mich hingeschossen haben. Das war einfach phänomenal. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war der erste Song For Whom the Bell Tolls. Deswegen würde ich dem Alien sagen, For Whom the Bell Tolls von Metallica.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Markus, vielen, vielen Dank dir.
Sorry, Dankeschön.
Danke für deine ehrlichen Worte hier. Und euch würde ich jetzt mal Folgendes empfehlen. Erstmal folgt ihr uns rein, damit ihr nichts mehr verpasst und lasst uns eine gute Bewertung da. Vielen Dank dafür. Dann hört ihr euch einmal den Song von Metallica an, For Whom the Bells Tolls. Und dann geht ihr rüber nach dieser kurzen Musikpause und hört in Markus' Podcast einmal rein. Football Monday,
Football Monday.
Football Monday.
Music Friday.
Und genau, und vor dem Music Friday kommt dann nächste Woche wieder, immer wie immer dienstags, die nächste Folge Deep Dive. Deswegen vielen Dank euch. Haut rein, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Ciao, servus.